Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big & Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, powered by Big & Sports. Heute zu Gast habe ich Annika Witte. Hallo Annika!
Hallo, guten Morgen!
Ja, morgen! Du bist mit einer sehr interessanten Sportart bei uns, und zwar dem Rhönradsport. Erklär doch mal ein bisschen, was ist das?
Ja, also Rhönrad kennen einige schon, besonders die Älteren, die hatten es früher vielleicht mal in der Schule gesehen. Besonders bei den Jüngeren ist es nicht so bekannt. Aber ich würde sagen, dass immer mehr Leute dazukommen, die es dann doch schon mal gesehen haben. Also das Rhönrad ist ein Sportgerät. Das sind zwei Reifen aus Stahl mit einer Gummibeschichtung. Und da gibt es dann Sprossen zwischen den Reifen und gehört insgesamt zum Tourensport. Also wir turnen Rhönrad, um damit direkt aufzuräumen. Das heißt nicht Rhönrad fahren, sondern Rhönrad turnen. Das ist auch der bekannteste Fehler, der immer gemacht wird. Genau, und in diesem Turnsport bewege ich mich jetzt schon seit 15 Jahren. Es macht mir immer noch sehr viel Spaß.
Okay, ich glaube, ich habe tatsächlich auch schon mal was über diesen Sport gesehen, also irgendwie YouTube-Videos oder so. Und ich stelle mir immer vor, da muss man sich doch manchmal enorm die Finger einklemmen. Passiert das tatsächlich oder ist das nur eine paranoide Vorstellung von mir?
Ja, man sagt natürlich den Kindern, wenn sie das erste Mal beim Training sind, nein, das passiert nicht. Doch, passiert leider schon. Besonders bei den Kindern, die es einfach noch nicht so oft gemacht haben. Aber irgendwann hat man das einfach drin. Also ich glaube, ich bin mir das letzte Mal vor 6, 7 Jahren vielleicht über die Finger gerollt. Weil irgendwann weiß man, wann der Boden kommt und irgendwann weiß man, wann man die Finger aufzumachen hat. Und dann macht man das auch, wenn man ganz genau weiß, wie weh das tut.
Wie schwer ist so ein Rhönrad?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also die kleinsten Rhönräder sind nur 1,30 groß und das größte, was so gebaut wird, ist 2,45 Meter im Durchmesser. Und das wiegt dann schon so seine 60 Kilo.
Ja, okay, wenn das einem über die Finger rollt, das tut weh.
Ja, zumal man dann natürlich noch mit dem eigenen Gewicht also auch da drin steht und dann kommt das eigene Gewicht noch dazu. Das ist dann doppelt doof.
Oh, wow. Kann man Rhönradsport eigentlich nur alleine machen? Also ist man immer alleine in diesem Rad drin oder gibt es da auch irgendwie Paarsportarten oder so?
Also klassisch ist alleine. Das ist eben auch das, was auf den Wettkämpfen eigentlich hauptsächlich gezeigt wird. Es gibt bei so Spaßwettkämpfen, Spaßpokalen und so, gibt es auch manchmal Partnertouren. Da steht man dann zu zweit im Rad. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Showtouren ist, was ja im Zirkus oft gezeigt wird, oder wir geben auch manchmal Shows bei verschiedenen Anlässen, da kann man dann auch schon noch mehr Leute in ein Rad packen. Also so 4, 5 kriegt man da schon unter.
Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
Ja, doch, die verteilt man dann schön auf den Sprossen und noch im Rad 2 und dann geht es tatsächlich ganz gut. Also Partnertouren macht auch sehr viel Spaß. Man kann auch Synchrontouren machen, einfach ganz viele Räder miteinander. Aber genau, der klassische Wettkampfsport ist alleine.
Wow, Wettkampf. Was muss man denn oder woraus besteht denn ein Wettkampf?
Also beim Rhönrad gibt es 3 Disziplinen. Das ist die Gerade, Spirale und Sprung. Und bei der Gerade, das ist eigentlich das, was die meisten schon mal gesehen haben, da rollt das Rad eben auf beiden Reifen, also parallel quasi einfach hin und her. Und dann kann man eben Übungen machen in den Bindungen, also an den Brettern, die unten quasi sind, sind 2 Bindungen und da kann man die Füße dann reinstecken und festmachen. Dann gibt es Übungen in Bindung, Übungen nur mit einer Bindung, aber man kann auch zum Beispiel aufs Rad, an das Rad, um das Rad. Also man steht nicht einfach nur in der Mitte, sondern da gibt es viele Möglichkeiten. Genau, und dann gibt es da verschiedene Übungen und die haben dann verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und diese Schwierigkeitsstufen werden dann bewertet. Und dann hat man eine Kür, quasi ziemlich ähnlich wie beim Gerätetouren. Und dort wird dann eben von Kampfrichtern bewertet, wie gut man das geturnt hat, wie die Ausführung war, wie schwierig ein Teil ist. Genau, und das ist in der Spirale. In der zweiten Disziplin ist das sehr ähnlich. Da gibt es eben auch verschiedene Übungen. Da rollt das Rad aber nicht auf zwei Reifen, sondern immer nur auf einem Reifen. Und dann kann man sich das vorstellen wie so eine Münze, die tellert. Also wenn man die so anrollt und dann tellert sie und macht so große, kleine Kreise. Genau, und das passiert dann eben auch bei der Spirale. Und die dritte Disziplin ist der Sprung. Dann rollt das Rad wieder auf beiden Reifen und man nimmt Anlauf, springt auf das Rad drauf, entweder im Sitz oder im Stand. Und dann kann man eben einen Sprung vom Rad runter machen. Und in den meisten Fällen ist das dann eben ein Sprung aus dem Stand. Und dann kann das ein Salto sein, ein Auerbach, ein Salto mit Schraube, Rückwärtssalto vorwärts, sowas alles. Genau. Und das sind so die drei Disziplinen, die da gezeigt werden können. Und dann wird es eben bewertet in den verschiedenen Alterskategorien. Genau. Und dann wird danach dann die Reihenfolge ermittelt.
Ja, cool. Zu diesem Spirale war das. Einmal eine Frage, wenn man zum Münzenstück dieses Tellern macht, dann fällt das irgendwann hin.
Das gibt Abzug. Das darf man nicht.
Aber das heißt, es muss nachher, muss es irgendwie wieder schaffen, dass das Rhönrad auf beiden Rädern steht und dann stehen bleiben, oder wie?
Genau, also man fängt an mit dem Schwung holen. Also wenn man seine Übung startet, die besteht dann so aus ungefähr 8 bis 10 Teilen meistens ungefähr. Und am Anfang nimmt man eben Schwung und ab da bewegt man sich dann nur noch auf einem Reifen. Und durch Körperverlagerung und Ziehen mit Arm und Bein kann man das dann eben die ganze Zeit in Bewegung halten und auch verhindern, dass es auf den Boden fällt. Und am Ende der Übung zieht man das Rad dann wieder in den Stand. Und auch das ist quasi dann ein Bestandteil von der Übung. Und von da aus gibt's dann noch einen Raussprung. Gibt's ja beim Kunstturn, Geräteturn gibt's das ja auch, dass man am Ende dann immer einen Stand hat von der Übung mit einem Schlussstand und so wird dann abgeschlossen.
Interessant. Und bei der Variante Sprung, da macht man im Rad gar nicht wirklich viel, sondern man springt auf das rollende Rad und springt dann wieder ab?
Ja, genau. Also das ist quasi das Kürzeste. Da gibt's wirklich dann nur immer eine Übung. Das zeigt man zweimal. Also man hat dafür zwei Versuche. Und da nimmt man wirklich nur, also im Rad ist man eigentlich nur zum einmal Schwung holen, dann rollt das Rad von einem weg, dann rennt man hinterher, springt drauf und dann kommt von oben eben nur diese Übung. Und dann springt man auf eine Weichbodenmatte und genau, im Rad passiert da dann nicht so viel. Man nutzt es quasi eher so als Sprungbrett von oben.
Ja, ja, okay, gut.
Ja, ist ein bisschen schwierig vorzustellen, ich weiß.
Ja, was ich mir auch vorstelle, ich meine, bei der Version ist es ja tatsächlich so, dass du die ganze Zeit nur im Kreis dich bewegst. Aber bei dem ersten und bei der letzten Version, da bewegst du dich ja nur vorwärts. Oder bewegt man sich auch rückwärts, wenn irgendwann die Wand kommt? Oder ist dann zu Ende?
Ja, ich würde direkt an dieser Stelle mal empfehlen, guckt euch vielleicht vorher mal ein Video an, wie das aussieht, weil sonst versucht man sich das vorzustellen und das klappt einfach nicht. Genau, man kann sich im Rad drehen, man kann die Richtung beliebig verändern. Man kann auch, also es gibt Wettkampfflächen, die man einhalten muss. Also man darf jetzt nicht einfach mal eine Dreifachturnhalle komplett ausnutzen. Man hat nicht ganz so viel Platz und genau in dem Rahmen bewegt man sich dann und muss dann eben schauen, dass man das Rad an den richtigen Stellen dann wieder in die andere Richtung bekommt. Man kann auch rückwärts touren, vorwärts, man kann eine Drehung in die eine Richtung machen, in die andere. Genau, dann rollt man im besten Fall nicht gegen Wände, aber auch das ist natürlich schon des Öfteren mal passiert.
Ja, ich denke mal vor allem in den Anfängen, wo man auch, dann noch testen muss.
Ja, auch gerne mal bei Wettkämpfen, wenn man sich in der Spirale ein bisschen verschätzt hat. Die Kampfrichter sitzen immer an Tischen. Und da ist es auch schon eigentlich gang und gäbe, dass bei jedem Wettkampf einmal das Kampfgericht den Tisch nimmt und während der Übung immer weiter nach hinten rutscht, weil es langsam ein bisschen gefährlich wird und der Turner immer näher kommt. Aber ich weiß zumindest von keinen sehr schlimmen Umfällen, die da passiert sind. Also auch die Kampfrichter sind da auf jeden Fall gefordert. Da muss man immer dabei sein, sonst hat man schneller ein Rad auf seinem Tisch liegen, als einem das lieb ist.
Ja, okay, also Kampfrichter nicht nur darauf achten, was passiert, sondern auch, was auf dich zukommt. Mhm,
auf jeden Fall.
Ja, cool. Wie viele Kampfrichter gibt's denn bei einer Prüfung?
Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt, also an sich hat jedes Kampfgericht 4 Ausführungskampfrichter, 1 oder 2 Schwierigkeitskampfrichter und 1 Oberkampfrichter, der quasi zusammenrechnet und der eben so federführend für das Kampfgericht ist und Entscheidungen trifft, wenn es zum Beispiel eine schwierige Situation war oder nicht ganz klar. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Disziplin in der Bundesklasse von den Erwachsenen. Das ist die Musikkür in der Gerade. Und da wird dann zur Musik eben geturnt und da gibt es dann zusätzliche Musikkampfrichter, die dann die Musikalität und Artistik und eben Bewegung im Rad noch zusätzlich bewerten. Und das ist dann so der Aufbau von so einem Kampfgericht. Dann gibt es auch noch in der Spirale 1 oder 2 ja quasi Linienrichter, die an den Ecken von der Wettkampffläche sitzen. Hatte ich ja gerade schon gesagt, dass man nicht unendlich viel Platz hat. Und genau, die sitzen dann da und wenn man die Fläche verlässt, dann heben die ein Kärtchen oder eine Fahne oder einfach den Arm. Und dann gibt's eben dafür dann auch einen Abzug. Also es ist an einem Kampfgericht sitzen schon sehr viele Leute, um zu bewerten, wie gut man das jetzt gerade macht oder vielleicht auch wie nicht ganz so gut.
Gibt's denn nur Einzelwettbewerbe oder kann man auch als Team, also mehrere Rhönräder, ich hoffe, das ist der richtige Plural, ja, ist es. Was machen? Oder wird das zu gefährlich?
Also an sich turnt immer nur eine Person. Also es ist schon ein Einzelsport. Es hat sich jetzt aber, haben sich ein paar Mannschaftswettkämpfe etabliert. Also da turnt dann trotzdem immer nur eine Person, aber es geht eben in eine Mannschaftswertung ein. Gibt's zum Beispiel die generell in Deutschland die Mannschaftsmeisterschaften für Jugend, aber auch für die Erwachsenen. Und was noch sehr interessant ist, ist der World Team Cup. Weil bei uns gibt's ja auch eine WM und die ist eben alle 2 Jahre. Und in dem Jahr, wo keine Weltmeisterschaft ist, da findet der World Team Cup statt. Und das ist dann aus jedem Land, darf dann ein Team antreten und muss dann eine bestimmte Anzahl von Geradekühlen zeigen, von Sprüngen, von Musikkühlen, von Spiralen. Und das wird dann alles zusammengewertet. Und das ist dann eigentlich auch ein sehr schönes Event, weil es dann auch diesen Mannschaftscharakter einfach nochmal ganz anders stärkt. Weil das ist ja bei Einzelsportarten dann doch immer so ein bisschen, ja, Einzelkämpfer und jeder für sich. Aber bei so Mannschaftswettkämpfen, da ist es schon einfach dann schön zu sehen, wenn alle ein Team anfeuern und da voll dabei sind. Aber an sich turnt eigentlich immer nur eine Person im Rad.
Ja, das hört sich alles schon mega interessant an und ich denke, es ist eine super Zeit gerade, um nochmal schnell in die Pause zu gehen. Wir sind gleich für euch da.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und da sind wir wieder. Bei mir ist immer noch Annika mit der Sportart Rhönradturnen, wie wir eben gehört haben.
Sehr, sehr gut. Schon gelernt.
Habe ich mir dick und fett aufgeschrieben. Genau, im Vorhinein habe ich schon mit dir geredet und du hast mir erzählt, du bist Trainerin. Erzähl uns doch einfach mal, wenn man jetzt mit dieser Sportart anfangen möchte, worauf muss man sich denn vorbereiten? Wie läuft so eine Trainingsstunde ab?
Ja, also für unsere Kinder, die quasi neu dazukommen, eigentlich fängt man so im Alter von so 7, 8 Jahren üblicherweise an, weil man dann eben so die größten Lerneffekte hat. Das ist ja eigentlich auch in jeder Sportart ziemlich ähnlich, besonders bei den Turnsportarten. Die Grundlagen müssen halt sehr früh gesetzt werden. Und genau das ist bei uns ungefähr so mit 7, 8. Und da ist dann für die Kinder erstmal wichtig, dass sie Radgefühl lernen und wissen, wie das Rad in welche Richtung wann rollt, wie sie ihren Körper überhaupt einsetzen, um dem Rad Schwung zu geben. Und das üben wir dann immer. Also so eine Trainingsstunde bei uns sieht dann so aus, wir machen uns erstmal warm, also wir laufen, wir machen verschiedene Kraft- und Dehnübungen und dann geht's eigentlich auch schon in die 3 Disziplinen und dann wird immer geschaut, also zum Beispiel bei der Geradeübung, da werden dann einzelne Übungen quasi isoliert voneinander gelernt und dann werden sie am Ende zusammengesetzt zu einer Kür und da kann man dann immer, wenn man eine Kür schon gut kann, kann man zum Beispiel mal einen Teil austauschen gegen ein schwierigeres Teil, was man dann auch erstmal isoliert übt und dann da neu einbindet. In der Spirale läuft es eigentlich genauso. Im Sprung kann man noch sehr viel mit Vorübungen arbeiten, also vom Kasten, vom Barren, auf den Mattenberg zum Beispiel Saltos machen, weil man sagt ja jetzt Kindern nicht, ja, spring mal aufs Rad und mach ein Salto runter, wenn die noch nie ein Salto gemacht haben, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Also da macht man eigentlich sehr, sehr viel mit Vorübungen, um auch den Kindern die Angst zu nehmen. Und genau, so das ist eigentlich der grobe Ablauf von so einer Trainingsstunde bei uns.
Gibt es denn hier die 3 Varianten, gerade, Spirale, Sprung, gibt es etwas, wo ihr sagt, die Variante am besten erst nach einem bestimmten Alter oder erst wenn, wenn ich sehe, dass das Kind das Rhönrad weiß, wie es damit umzugehen hat und das gut handeln kann?
Also eigentlich fangen alle Kinder erstmal mit gerade an, weil das quasi auch so die, ich sag mal, Hauptdisziplin ist. Also gerade turnen auch alle Kinder auf den Wettkämpfen. Also bei uns sind Spirale und Sprung eher Zusatzdisziplinen, besonders in der Landesklasse. Also es gibt eben beim Rhönrad quasi 2, inzwischen sogar 3, ja, wie Ligen quasi. Es gibt die Bundesklasse, das ist die höchste, die turnen dann eben auch deutsche Meisterschaften und Qualifikationen für die Weltmeisterschaften. Und die turnen alle 3 Disziplinen. Und in der Landesklasse, also quasi eine drunter, da wird gerade gezeigt mit einer Zusatzdisziplin, die man sich dann aussuchen darf. Und deswegen fängt man eigentlich bei allen Kindern erstmal mit gerade an. Und dann gibt es auch relativ neu, also es ist gerade super viel im Umbruch, es wird super viel neu gemacht, neu gelehrt, neue Wettkampfsysteme aufgestellt. Und es gibt jetzt seit 2 Jahren, 4 Jahren, weiß ich gar nicht, gibt es Abzeichen in Spirale und Sprung. Und das ist besonders für die kleinen Kinder, ich glaube bis 12 Jahre geht das, dass die quasi die richtigen Anfänge in Spirale und Sprung erstmal lernen. Also nur neben dem Rad stehen und das Rad tellern, also quasi wie das mit der Münze, dass man gar nicht im Rad ist, sondern wirklich nur so Vorübungen macht. Und das wurde eben eingeführt, um die Kinder da näher ranzubringen. Und lustigerweise ist es so, früher, also den Sport gibt's ja auch schon länger, durften Frauen gar keinen Sprung touren. Also das kam erst vor ein paar Jahren dazu. Vorher haben Frauen gar keinen Sprung geturnt. Das haben immer nur die Männer geturnt. Bei uns war das einfach gar keine Disziplin. Ja, genau. Also eigentlich so gerade als erstes und dann baut man mit dem Rest quasi drauf auf.
Ich denke, dass auch die Rhönräder, dass man erstmal mit kleinen Rhönrädern anfängt, oder?
Also in gerade nicht. Da turnt man direkt in seiner richtigen Größe, weil es ist ja eine Turnsportart. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man Arme streckt, Beine streckt und dass es eben auch einfach schön aussieht. Und deswegen ist man in der gerade Übung schon direkt in seinem Rad. Also was eben die richtige Größe hat und wenn man wächst, dann nimmt man ein größeres Rad. In der Spirale, also nimmt man am Anfang eigentlich immer kleinere Räder, einfach weil da ja das Rad nicht so schwer ist, weil man besser stützen kann, wenn man einfach mehr Platz hat und weil die Vorübungen auch einfach darauf ausgelegt sind. Und beim Sprung fängt man auch mit kleinen Rädern an, Weil wenn wir jetzt ein großes Kind haben, was aber trotzdem erst 8 Jahre alt ist, kann es ja trotzdem nicht schon mal direkt über ein 2 Meter großes Rad hüpfen, wenn es gar nicht weiß, wie überhaupt die Verübung dazu gehen. Also da fängt man auch mit kleinen Rädern an. Auf den Wettkämpfen müssen dann aber auch immer die passenden Räder genommen werden. Also da gab es auch Regularien, wie groß das Rad sein darf, wie klein das Rad sein darf. Also im Sprung gibt es das. Genau, und dann muss man darauf achten, dass die Kinder auch immer die richtigen Räder haben, weil dann denkt man besonders nach den Sommerferien öfters mal, oh, das ist aber alles ganz schön krumm da. Und dann muss man häufig nach den Sommerferien beim ersten Training erstmal gucken, dass alle Kinder in 1 oder 2 Radgrößen größer gehen. Und dann beschweren sich immer alle, dass es so furchtbar ist und man kann gar nicht mehr stützen und es ist ganz schrecklich. Aber eigentlich haben sie sich dann schnell dran gewöhnt. Und das geht dann eigentlich auch ganz gut.
Ja, das Schöne mit der Gewöhnungssache, ne?
Ja, leider wirklich.
Interessant. Gibt es denn, vor allem wenn man so als 7-Jährige oder 8-Jährige anfängt, gibt es irgendwelche Schutzkleidung, die die Kinder anziehen müssen? Oder ist das tatsächlich, ich meine, wie beim anderen Turnen auch, dass es einfach ein Body ist und wenn du hinfällst, fällst halt hin?
Ja, leider letzteres. Nee, Schutzkleidung gibt's bei uns nicht. Also wir haben im Gegensatz zum anderen Turnen haben wir eigentlich Schuhe an, weil eben also besonders in der Spirale tut es einfach wahnsinnig weh, sonst die Füße runterzudrücken. Ich glaube, da turnt niemand mit Schläppchen, also mit diesen Turnschläppchen. In der Gerade hat sich das inzwischen etabliert, dass man schon so Turnschläppchen nur noch anzieht, weil man da einfach die Füße besser strecken kann. Aber die Kinder haben eigentlich meistens noch Schuhe an. Aber sonst gibt's es nicht. Aber eigentlich fällt man auch jetzt nicht so hin, dass einem Schutzkleidung wirklich was nützen würde. Also vielleicht bräuchte man am ehesten Schutz für die Fußgelenke, wenn man mal irgendwo beim Sprung umknickt oder so. Aber auch ein Helm oder so wird einem jetzt nicht sonderlich viel nützen, weil wenn man wirklich auf den Kopf fällt, also das sind die allerseltensten Fälle, das passiert eigentlich nicht.
Okay. Du hattest jetzt eben gesagt, normalerweise fängt man an als Kind.
Ja.
Genau. Aber es gibt ja bestimmt auch immer wieder Quereinsteiger, die sagen, boah, ich habe das, weiß nicht, bei meiner Nichte gesehen oder ich habe es in YouTube gesehen oder wo auch immer. Ich bin zwar schon 20, aber ich möchte gerne damit anfangen. Das geht aber auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es dann schwieriger zu lernen, aber wir haben besonders Einsteiger, die vielleicht vom Turnen zum Beispiel kommen und gesagt haben, boah, jetzt habe ich das irgendwie 15 Jahre gemacht, jetzt brauche ich mal was Neues. Da haben wir schon einige Quereinsteiger, aber es gibt auch einfach welche, die kommen vom Leichtathletik oder auch vielleicht einfach gar keinen Sport gemacht. Und die kommen auch dazu. Und da merkt man einfach, dass die Angst anders ist. Also die haben auf jeden Fall mehr Schiss als die Kinder. Aber gibt's auf jeden Fall. Gibt's auch einige, die jetzt schon wirklich sehr gut touren und die auch erst spät angefangen haben. Also man sagt jetzt nicht, nur weil du mit 15 erst angefangen hast, mit 16, mit 17, kann aus dir nichts mehr werden. Das ist, glaube ich, alles einfach Einsatzsache und auch so ein bisschen, wie gut die Körperbeherrschung ist und wie man da so eine Vorarbeit geleistet hat, vielleicht in anderen Sportarten. Aber es gibt auf jeden Fall einige Quereinsteiger bei uns.
Ja, du hast gerade eben die Angst nochmal angesprochen. Gibt es Einheiten im Training, wo ihr euch spezifisch, explizit der Angst widmet? Oder wird das in Anführungszeichen nebenher gemacht, wenn es gerade dran ist?
Ja, es kommt auch so ein bisschen auf die Disziplin an. Also ich glaube, beim Sprung zum Beispiel ist die größte Angst vom Rad runterzuspringen, wenn man ein sehr großes Rad hat. Also wenn man da jetzt mal auf 2,25 steht, plus Körpergröße, ist man mal locker bei über 3 Metern. Da haben schon viele Kinder ein bisschen Schiss, allein schon mit einem Strecksprung runterzuspringen. Und da baut man eigentlich dann nochmal ab, nimmt ein kleineres Rad, nimmt die Übung vielleicht auch nochmal auseinander. Also dass man die Teile voneinander getrennt übt, also dass man einen Teil vielleicht in einem stehenden Rad übt oder nochmal mit 2 Trainern oder so. Also es gibt schon viele Sachen, auch in der Gerade, wo Kinder sagen, oh, das traue ich mich aber nicht. Aber da ist es einfach wichtig, die Übung nicht zu sehr reindrücken zu wollen. Du musst es jetzt machen, du musst jetzt dieses Teil touren, weil dann wird es sowieso nichts. Ich glaube eher, dass man da die Übung ganz ruhig angehen sollte, viel Vorübung machen und dem Kind einfach die Angst nehmen und zeigen, dass es, wenn man sich konzentriert, alles gar nicht so schlimm ist. Also diese Vorübungen sind da, glaube ich, auch total wichtig.
Ja, also für die Sachen, die dann wahrscheinlich irgendwie im Wettkampf höher eingestuft werden, ist wird dann Vorübung, Vorübung, Vorübung. Ja, und erst genau, wenn man komplett sicher ist oder wenn das Kind sagt, ich möchte es ausprobieren, dann wird es rüber geschubst aufs Röhrenrad.
Genau, und dann auch alleine touren, weil im Wettkampf darf natürlich jetzt nicht der Trainer die ganze Zeit anfassen und das Kind durch jede Übung tragen. Das geht natürlich auch nicht. Und dass dann Kinder ganz alleine touren und dass der Trainer auch jetzt nicht am Rad steht, sondern beim Wettkampf muss er eben 2 bis 3 Meter entfernt stehen. Das ist, glaube ich, auch für Kinder nochmal sehr komisch am Anfang, dass der Trainer nämlich nicht direkt neben einem steht und nicht vielleicht direkt unter einem steht bei einer Brücke oder sowas. Aber auch da üben, 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 üben und dann geht's irgendwann.
Bei Turnieren, du sagtest jetzt, der Trainer, der muss weiter wegstehen. Darf er denn verbal ein bisschen helfen oder muss der Mucks ein bisschen still sein?
Das ist verboten, das darf er nicht. Weil es gibt ja viele Übungen, wo es auch aufs Timing ankommt. Und wenn das Kind kein Timing hat, aber der Trainer, dann ist es ja auch ein bisschen unfair, wenn der Trainer dann Hep sagt oder hoch oder sowas. Das gibt dann auch einen Abzug. Manchmal kann man sich nicht so ganz dagegen schützen, weil man als Trainer natürlich auch total mitfiebert. Und es ist immer sehr schön zu sehen, wenn jemand turnt und vielleicht bei einer Übung ein bisschen zu spät ist und dann noch sehr viel ziehen muss. Und man sieht, die halbe Tribüne, die Kampfrichter und der Trainer ziehen alle mit dem Körper mit und versuchen irgendwie zu symbolisieren, zieh, zieh, zieh. Aber man darf es eben nicht sagen. Also ist leider verboten, aber man versucht manchmal vielleicht ein bisschen nonverbal was rüber zu schicken. Aber auch das darf natürlich nicht zu viel sein, weil das auch nicht erlaubt ist.
Wow, also der Trainer ist tatsächlich nur Trainer und beim Turnier muss er still sein und daneben stehen.
Aber aufpassen, wenn es mal schief geht, muss er 5 Meter in einem Schritt in einer Sekunde gefühlt schaffen. Das ist dann leider auch wichtig.
Wie sieht das aus, wenn tatsächlich mal was schief geht? Heißt es dann Kopf hoch, Krönchen richten und weitermachen oder ist dann disqualifiziert?
Nee, man darf 3-mal in einer Übung ja quasi entweder rausfallen oder eine Übung abbrechen oder der Trainer fasst an. Also während einer ganzen Kür darf man das 3-mal machen, beziehungsweise beim 3. Mal, dann ist der Oberkampfrichter dazu da, zu sagen, ein Unterschwung bitte, bedeutet dann, die Übung wird abgebrochen und ab da wird quasi nicht weiter gewertet. Aber bis dahin ist es dann immer so, dass die Kinder, also es sind ja häufig Kinder, die rausfallen. Natürlich passiert das bei den Erwachsenen auch, so ist es nicht. Aber dann hat man quasi immer 30 Sekunden Zeit ab Sturz und darf sich einmal sortieren, darf einmal mit dem, da darf man dann auch wieder mit dem Trainer sprechen, also in so quasi Unterbrechungen kann man mit dem Trainer besprechen, okay, turne ich das Teil nochmal, versuche ich ein anderes Teil an der Stelle oder wo fangen wir an, wo ziehst du mich hoch, an welcher Position? Also da darf man dann schon sprechen und dann möglichst versuchen, weiter zu tun. Wenn es natürlich jetzt zu einer Verletzung kommt, ist das dann nochmal was anderes. Da hat man dann ja die 30 Sekunden auch natürlich mal nicht ganz so im Blick und hofft, dass der Turner weiter touren kann. Und da wird es dann nochmal ein bisschen anders ausgelegt. Aber an sich, genau, 3-mal stürzen und dann muss man leider die Übung beenden.
Gibt es denn, also ich kenne das vom Reiten, also so explizit vom Springreiten so, dass wenn es einen Schockmoment gab, dass das Pferd zwar disqualifiziert ist und der Reiter, aber sie dürfen nochmal über 1-2 Sprünge drüber, damit man dem Pferd zeigt, hey, es ist alles gut, der Sprung ist nicht böse. Gibt es das bei Röhrenradsport auch, wenn irgendwas passiert ist, keine Ahnung, eine Verletzung oder so, es ist eigentlich disqualifiziert, das Kind, aber um nicht mit einer schlechten Situation aufzuhören, darf es noch mal 1-2 Sachen turnen, dass es mit einem, ja, in Anführungszeichen Erfolgserlebnis aufhört?
Also beim Wettkampf gibt's das nicht. Da ist wirklich Unterschwung, Übung beenden, Ende. Beim Training ist es schon super wichtig, besonders wenn ein Kind eine Übung hat, wo es rausfällt. Da finde ich super wichtig, dass das Kind die Übung, wenn es sich jetzt natürlich nicht schlimm verletzt hat, sehr schnell nochmal turnt, weil man merkt es schon, wenn man sich bei einem Teil dann auf die Klappe gelegt hat und dann turnt man das Teil erstmal 3 Wochen nicht, dann hat man so eine Blockade im Kopf, dass es oft Monate dauert, bis man sich dann überhaupt mal wieder an dieses Teil rantraut. Deswegen, also vielleicht wäre es für den Wettkampf nochmal eine Überlegung, sowas einzuführen, aber gibt's aktuell nicht.
Gibt's aktuell nicht. Okay, ich sage, wir gehen jetzt nochmal kurz in die Werbung und kommen gleich wieder zurück.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und da sind wir wieder. So, jetzt haben wir viel über Rhönrad, das generell so gehört, wie es ist, und dann über Trainingseinheiten. Jetzt, Annika, kommen wir mal an deine persönlichen Erfahrungen. Erzähl doch mal, wie bist du auf Rhönrad gekommen?
Ja, das liegt jetzt schon ein bisschen was zurück. Also ich habe immer Handball gespielt, spiele ich auch immer noch. Und in der F-Jugend, also wo ich noch ein ganz kleiner Dötz war, hatten immer die Rhönradturner hatten vor uns Training. Und da habe ich schon immer gesagt, oh Mama, das ist so toll, das will ich auch mal machen, oh, ist das toll. Und bin immer früher zu Training, um zu gucken, was die dann da so machen. Und dann hatten wir vom Verein eine 100-Jahres-Feier. Und da habe ich das dann das erste Mal ausprobiert. Und ab da ist es um mich geschehen, da bin ich dann immer dabei geblieben.
Cool. Und warum bist du bis jetzt dabei geblieben? Was macht Rhönrad als die Sportart aus?
Ja, was macht es aus? Es ist einfach schon eine total spektakuläre Sportart, wo eben genau diese Frage am Anfang immer kommt oder diese Aussage, boah, echt Rhönrad? Oh, krass. Oder, oh, Rhönrad, was ist das? Dann hast du mal ein Foto, hast du mal ein Video. Und dann zeigt man das und dann alle, oh, da rollt sie dir auch bestimmt irgendwie Finger. Oh, das sieht aber total krass aus, total spektakulär, wow. Allein schon dafür macht man es gerne, weil man einfach weiß, dass die Sportart sehr besonders ist und nicht so viele das machen. Und man nicht sagt, ja, ich gehe 3-mal die Woche ins Fitnessstudio, sondern man hat da noch ein bisschen mehr dahinter. Und natürlich macht die Gemeinschaft auch total Spaß, weil man viel in Deutschland unterwegs ist, teilweise auch international unterwegs ist, zu Wettkämpfen, zu Lehrgängen, viele Menschen dadurch einfach auch kennenlernt und ja, dann nochmal, wenn man als Trainer dabei ist, auch nochmal so eine andere Perspektive bekommt auf den Sport und das auch total viel Spaß macht, Kinder zu trainieren und Erfolge auch von den Kindern zu sehen, auch wenn es jetzt nicht seine eigenen Erfolge sind, aber das ist dann auch total schön, wenn man sieht, dass man denen helfen kann und dass es denen dann auch total Spaß macht. Genau, dann hat es einfach so ganz viele Perspektiven, die so ganz anders sind, finde ich, als bei anderen Sportarten. Dass es auch die verschiedenen Disziplinen gibt, also es ist nicht so einseitig, sondern man kann sich auch eine Lieblingsdisziplin aussuchen und sich da richtig reinhauen quasi. Und ja, genau, dann gab es auch noch die Mannschaftswettkämpfe. Es gibt auch Shows, die man tun kann, was dann nochmal was ganz anderes ist. Also, dass man von diesem Wettkampfaspekt vielleicht auch so ein bisschen weg ist, sondern Shows tun bei, zum Beispiel bei Sportgalen oder so, wo man auch total kreativ dann sein kann, was ja vielleicht beim Wettkampfsport dann nicht ganz so der Fall ist, aber wo man dann mit Kostümen tun. Und ja, da gibt's einfach total viele Sachen, die total schön sind, ob das jetzt große Wettkämpfe sind, kleine Wettkämpfe mit befreundeten Vereinen oder große Events, zum Beispiel das Internationale Deutsche Tourenfest, kennen vielleicht einige. Da sind wir auch immer, das Landestourenfest in NRW, da sind wir immer. Nächstes Jahr sind wir bei der Gymnastrada in Amsterdam. Das ist ein Breitensportfestival, ist quasi so ähnlich wie das Internationale Deutsche Tourenfest, nur eben ohne Wettkämpfe, sondern nur Shows, 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 eine Woche lang. Und da war ich schon einmal in Lausanne und das ist auch so ein tolles Erlebnis, was sich so einbrennt, einfach eine Woche lang mit Sportlern aus der ganzen Welt einfach eine Stadt zu übernehmen und sich gegenseitig zu zeigen, was man so kann und das auch anderen Leuten beizubringen, und alle haben einfach eine richtig gute Zeit. Also es gibt 1000 Gründe, würde ich sagen, warum ich dabei geblieben bin.
Ja, das hört sich wirklich nach 1000 schönen Gründen an. Wann und wieso kam denn die Entscheidung, dass du Trainerin werden willst und nicht einfach in Anführungsstrichen nur Sportlerin?
Ja, vielleicht nicht ganz so romantisch, wie man sich das vorstellt. Es gibt natürlich auch wie überall in jedem Sport, in jedem Verein, braucht man einfach Trainer, und eigentlich kommt niemand zum Sport und sagt, ich möchte gerne Trainer werden, sondern man rutscht da einfach so rein. Also man ist erstmal nur Turner da, und dann turnt man auch mal mit anderen ohne Trainerschein und merkt, oh, das macht mir aber Spaß, und dann macht man mal so eine Assistenzausbildung, gibt es zum Beispiel jetzt auch. Und dann, ja, geht das einfach weiter. Dann wird der nächste Trainerschein angeboten und dann denkt man auch, ja, da kann ich ja dann nochmal was Neues lernen. Und das macht man auch. Und dann entwickelt man sich da immer weiter, übt weiter mit den Turnern, um besser zu werden. Da gibt es natürlich auch noch einen Trainer-B-Schein und alles. Und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, der Spaß. Was ist denn deine bis jetzt coolste oder schönste Erfahrung, die du im Zusammenhang mit dem Sport gemacht hast?
Das ist schwierig. Also weil es eben einfach so viele verschiedene Sachen gibt. Also wenn man jetzt mal einen richtig, richtig guten Wettkampf hatte und da oben auf dem Treppchen stand, dann ist das natürlich total schön und man erinnert sich daran, wenn man schöne Abende mit den Leuten hatte nach so einem Wettkampf. Das ist auch eine schöne Erfahrung. Aber ich glaube, dass diese Großveranstaltung, das ist schon wirklich so das Schönste. Also wenn man dann, ich glaube 2017 war das letzte Turnfest, das internationale in Berlin. Und wenn man da dann mit 20 Leuten aus dem Verein eine Woche durch Berlin läuft und Mitmachaktion macht, da sammelt man einfach so viele schöne Erinnerungen und dann turnt man da auch, turnt Wettkämpfe, turnt vielleicht eine kleine Show oder so. Das sind immer sehr, sehr besondere Erinnerungen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall mega an. Vor allem das, was du gesagt hast, mit dem Verein dann eine Stadt übernehmen.
Ja, total. Es ist wirklich so. Also wenn man dann in so einer Stadt ist und dann hat einfach jeder dieses Bändchen um von Turnfest, Gymnastrad oder sonst irgendwas, und da steht dann das Land drauf oder der Verein oder die Sportart, und dann sind alle Busse und alle U-Bahn sind immer voll, nur mit Turnern, nur mit Sportlern. Das ist schon wirklich sehr verrückt, und man trifft dann überall in der Stadt laufen dann nur Leute rum mit Sportklamotten und machen hier mal einen Handstand und machen da mal ein Rad. Und das ist total, es ist immer eine richtig verrückte Welt.
Ja, cool. Hast du denn auch schon, ich meine, du hast gesagt, du reist ja dann auch viel rum und ihr wart in Amsterdam und das alles. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Rhönrad-Szene nicht so riesig ist wie andere. Das heißt, man trifft auch immer wieder Leute wieder.
Ja, total. Also es ist ja doch ein relativ kleiner Sport immer noch. Also in Deutschland mit Abstand am größten. In Europa gibt es eigentlich fast in jedem Land, würde ich sagen, gibt es Vereine und auch, also quasi ganze Organisationen, die da mitmachen, besonders so Schweiz, Österreich, Niederlande, Dänemark, wo jetzt zum Beispiel auch die WM ist. Also da gibt es schon sehr viel, und sonst ist es quasi außerhalb von Europa ist es Japan, ein Land, wo sehr viel Rhönrad geturnt wird, in den USA auch, weil eben ein Deutscher, der auch Weltmeister und alles war, der ist eben in die USA gegangen und hat da sehr, sehr viel aufgebaut. In Israel gibt es inzwischen total gute Rhönradvereine, und sonst gibt es auch Länder, wo dann nicht viele Turner sind, aber die dann trotzdem bei den WMs sieht man dann immer wieder dieselben Leute, zum Beispiel Kolumbien oder so. Und man trifft immer wieder so seine Pappenheimer wieder, die man dann schon bei sehr vielen Wettkämpfen gesehen hat, die man dann auch vielleicht nur einmal im Jahr sieht oder alle 2 Jahre, aber Das ist eigentlich auch immer sehr schön, wenn man genau weiß, ah ja, wir haben wieder einen Wettkampf in Belgien. Da wissen wir schon wieder ganz genau, wer da hinkommt und mit wem man dann zusammen auf der Tribüne sitzt. Das ist eigentlich auch sehr schön.
Ja, das hört sich nach einer coolen Großfamilie an.
Ja, wirklich, weil es eben nicht so groß ist. Also wir sind ja auch nicht olympisch, weil wir dazu eben noch zu klein sind. Aber es ist wirklich so ein bisschen wie eine große Familie. Man kennt einfach sehr viele, man hat auch einfach schon viele Gesichter jetzt 100.000 Mal gesehen und weiß immer sehr genau, worauf man sich dann einlässt bei solchen Wettkämpfen, wenn man dann immer wieder dieselben Leute da rumhüpfen hat.
Ja, aber das hört sich mega an. Wir reden auch schon seit einiger Zeit, deswegen sage ich mal, kommen wir zum Schluss. Und zum Schluss gebe ich immer noch meinen Gästen einmal die Möglichkeit, ohne dass ich dazwischen laber, etwas zu sagen. Weil ich nicht, irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt, worüber wir schon geredet haben, aber du sagst, da möchtest du noch mal drüber reden oder wir haben noch nicht drüber geredet. Irgendetwas.
Ja, natürlich mache ich Werbung, klar. Ich fange mal mit Werbung an. Und zwar möchte ich Werbung einfach machen, natürlich erstmal für diesen großartigen Sport, den es inzwischen in Deutschland eigentlich wirklich fast überall gibt. Und da möchte ich einmal auf die Seite vom Deutschen Turnerbund verweisen. Steht dann der Link auch in den Shownotes drin. Und da gibt's auch einen Vereinsfinder, wo eben alle Vereine, die Rhönrad anbieten, drin stehen. Und da möchte ich einfach ganz, ganz wärmstens darauf hinweisen und euch empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen bei einem der Vereine in eurer Nähe und euch den Sport anzugucken und vielleicht auch mitzumachen. Das wäre natürlich dann noch viel cooler, weil wir freuen uns immer über neue Mitglieder, über neue Turner, über neue Gesichter in der großen Familie. Und als zweites würde ich einmal noch darauf hinweisen, dass nächste Woche, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ist unsere Weltmeisterschaft in Sonderborg in Dänemark. Und da wird es auf jeden Fall auch Livestreams geben und danach wird es auf jeden Fall auch Videos, natürlich auch Ergebnislisten und alles geben. Und wenn ihr da Lust habt, einmal zuzuschauen, was beim Rhönrad so bei so einem Wettkampf passiert, kann ich euch das auch einfach nur empfehlen. Weil das ist jetzt die erste WM seit Corona-Zeiten und das wird, glaube ich, auch ganz schön. Und genau, guckt euch Rhönrad auf jeden Fall an. Guckt euch Videos davon an. Guckt euch bei YouTube ganz viele Videos davon an, von den Wettkämpfen, aber auch von Shows, von spektakulären Sachen. Und schaut auf jeden Fall vorbei. Es ist ein toller Sport, den man immer starten kann. Und genau, wir freuen uns auf jeden neuen, den wir da auf Wettkämpfen sehen oder vielleicht auch bei einer Trainerausbildung sehen, bei einer Kampfrichterausbildung oder wo man sich überall so sieht beim Rhönrad. Gibt's ein paar Möglichkeiten.
Ja, das waren sehr schöne Worte. Dann bleibt mir eigentlich nur noch über Danke zu sagen. Danke, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Ja, und ich wünsche dir und deinem Sport nur das Beste. Ich kann auch nur noch mal sagen, schaut es euch an. Es ist mega schön. Und wie Annika gesagt hat, schaut in die Shownotes rein. Da sind ganz viele Verlinkungen drin. Da werdet ihr auf jeden Fall etwas finden, was auch euch Spaß macht und in eurer Nähe ist. Dann danke, dass du da warst, Annika.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.